Chancengleichheit zu erreichen ist kein linearer Weg, der immer weitergeht, sondern wir können auch Dinge wieder verlieren. Und deswegen halte ich es für total wichtig, diese Dinge eben, wie gesagt, festzuhalten und auch festzuzurren und zu sagen, nee, das machen wir jetzt so. Und das zu ändern ist auch ein bisschen aufwendiger, als zu sagen, das ändern wir jetzt nur. Und das bedeutet im Grunde auch, Strukturen zu ändern und sich zu committen, dass wir das jetzt so wollen, dass wir so zusammenleben wollen.
Herzlich willkommen zur 35. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. Wir beleuchten in der zweiten Hälfte der sechsten Staffel weiterhin die Themen der Bauwende und sprechen mit denen, die beherzt voranschreiten auf diesem Feld und die dafür sorgen, dass sich die Wissenslücken in der Umsetzung schließen. Der Fokus liegt dabei auf der Praxis. Mein Name ist Kerstin Kuhnenkatz und heute spreche ich mit Karin Hartmann. Karin Hartmann ist Architektin, Autorin und Baukulturexpertin. Sie war Inhaberin eines Architekturbüros, hat große Wettbewerbe betreut, war auf Akteursebene aktiv und sie war Referentin für Baukultur im BBSR. Sie schreibt Artikel und Publikationen und ist Speakerin zum Thema Chancengleichheit in der Architektur. Sie ist erste Vorsitzende des Karrierenetzwerks Architektinnen NRW und sie ist eine der 14 Autorinnen der Buchreihe Unlearn im Band Unlearn Patriarchy 2, in dem sie den Beitrag Unlearn Architecture geschrieben hat. Und so richtig bekannt geworden ist sie durch ihr viel beachtetes Buch Schwarzer Rolli Hornbrille, das 2022 erschien und eines der wichtigsten Branchenbücher ist, weil es mit dem Klischee des Architekten als Ikone aufräumt und eine wichtige Analyse der strukturellen Ursachen der Chancenungleichheit in der Architekturbranche liefert und deren Folgen benennt. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen, Karin Hartmann.
Hallo.
Wir sprechen heute über das Thema Chancengleichheit in der Architekturbranche. Deswegen direkt die Frage an dich, Karin. Wie ist die Situation in der Architekturbranche heute, was Chancengleichheit angeht?
Wir haben in der Architektur die Situation, dass wir immer noch eine relativ schlechte Datenlage haben, was das Thema Chancengleichheit angeht. Wir haben inzwischen 60% Absolventinnen, aber nur 37% eingetragene Architektinnen, was natürlich auch bedeutet, dass viele sich nicht eintragen lassen und so weiter. Also die Zahl an sich ist erstmal noch nicht so erschreckend, aber wir haben wie in vielen anderen Branchen auch die Situation, dass Frauen viel zu wenig in Macht und in Führungspositionen sitzen und deswegen unsere Umwelt auch nicht mitprägen durch ihre Entscheidungen. Und ja, das ist die Situation.
Dein Buch Schwarzer Rolli Hornbrille hat Fakten und Zusammenhänge der Ungleichheit zutage gebracht, die so noch nicht zusammengetragen wurden, ist mir jedenfalls nicht bekannt, und die das gravierende Ausmaß der Ungleichheit und Ungerechtigkeit verdeutlicht. Vielleicht hat die ein oder andere Person erst nach der Lektüre ihr diffuses Gefühl, auf der Stelle zu treten, selber verstanden und dass es kein persönliches Versagen ist, sondern ein strukturelles Problem, wenn das individuelle Engagement nicht ausreichend honoriert wird und vielleicht nicht dahin führt, wo sich die Person selbst gesehen hat. Das sind ja frustrierende Tatsachen, denen man sich stellen muss. Und da möchte ich ein Zitat aus der Serie Ted Lasso bringen. The truth will set you free, but first it will piss you off. Welche Reaktionen gab es von Frauen und anderen Benachteiligten auf das Buch?
Also ich glaube, was du gerade gesagt hast, das trifft total gut. Das geht, glaube ich, vielen so, dass alle erstmal diesen Umfang struktureller Diskriminierung irgendwie erfassen müssen und egal, wie sie sich die Informationen erschließen. Und Schwarzer Rolli ist sicherlich ein Weg, das zu tun und das auch in einem Umfang zu tun, dass man danach so ein Überblickswissen hat, sicherlich. Aber ja, das gehört tatsächlich dazu. Aber ich sage immer, der Raum, der sich danach eröffnet, der ist riesig groß und wunderschön und den kann man einfach dann gestalten in dem Moment, wo klar ist, ja, wir haben eine Situation, aber wir können ja auch handeln, wir können ja auch was tun dagegen.
Was hat sich denn seitdem getan? Also es ist natürlich jetzt noch relativ frisch, es ist 22 erschienen.
2 Jahre, ja.
Das ist natürlich nicht viel, ist klar. Hat sich was getan? Ist irgendwas eingetroffen, was du erwartet hast?
Also aus meiner Sicht ist das Buch in einer Zeit erschienen, wo es sowieso es sehr viel Debatte schon gab zu diesem Thema, sowohl gesellschaftlich und auch aus der Pandemie, nach der Pandemie. Wir sprechen viel mehr über Chancengleichheit, über marginalisierte Gruppen, über neue Perspektiven. Das haben wir ja in allen Branchen und übergreifend. Und da schlug so ein bisschen Schwarzer Rolli, glaube ich, ein Stück weit in unserer Branche. Ja, was hat sich getan seitdem? Ich glaube, dass die Diskussion ist einfach größer geworden, die Debatte ist breiter und tiefer geworden. Es gibt viel mehr AkteurInnen, die darüber sprechen. Es gibt viel mehr Literatur und Formate und Gespräche. Und es ist aber auch so, es hat so ein bisschen so eine Hemmschwelle überwunden, das Thema, scheint mir. Es war vorher vielleicht noch ein bisschen mehr, also ich meine jetzt nicht vor Schwarzer Rolli, sondern bevor diese Debatte insgesamt losging, wo zum Beispiel auch das VIA-Festival Berlin einen großen Beitrag geleistet hat.
Das war 21.
Das war 21, genau. Ich glaube einfach, dass die Debatte mehr auch ein Stück weit im Mainstream angekommen ist, auch bei uns, und auf breiter Ebene diskutiert wird. Und das ist wunderbar, weil nur so können wir uns einem Thema ja auch einfach widmen, indem wir da möglichst viel und aus unterschiedlicher Perspektive drüber sprechen.
Was ist das größte Missverständnis, das im Zusammenhang mit Chancengleichheit aufkommt und einer wirklichen Verbesserung der Situation im Weg steht?
Ich glaube, das ist aus meiner Sicht tatsächlich das, was ich auch ein bisschen geschrieben habe, immer die Frage so, ja, was bringt das denn? Und dann auch die mal sehr platte und verkürzte Frage, ja, bauen Frauen denn anders? Und was bringt uns dann Chancengleichheit oder warum sollen sie das machen? Und was dahinter steht, ist natürlich immer so ein bisschen die Vermutung, ja, es gibt eine Norm oder unsere Stadt, unsere Architektur, das ist eigentlich nur ein Ergebnis von Qualität und nicht etwa von Perspektive. Und deswegen würde sich gar nichts ändern, egal wer das baut. Und das ist ja ein bisschen auch die Architektur und die Schule, mit der wir groß geworden sind. Wir haben ja nicht geschaut, wer entwirft. Und das versinnbildlicht ja auch der schwarze Rolli, diese Uniformität, hinter der sozusagen die Person und eben auch Gender verschwindet, aber auch eben andere charakteristische Merkmale, die eine Person hat. Aber im Ergebnis sehen wir ja, dass es so nicht ist. Wir leben in Städten und Architekturen, die schon sehr durch einen Male Gaze geprägt sind.
Wir kommen da gleich noch näher drauf zu sprechen. Ich würde gerne mal über dein Engagement auch sprechen. Du engagierst dich, wie eingangs erwähnt, unter anderem als Vorsitzende der Architekteninitiative NRW. Was macht dieses Netzwerk?
Ja, die Architektinneninitiative Nordrhein-Westfalen ist das älteste professionelle Netzwerk für Architektinnen in Deutschland. Uns gibt es seit über 30 Jahren und seit einigen Jahren sind wir eben auch als Berufsverband registriert und sind in NRW drittstärkste Kraft. Katja Domschke stellt unsere Vizepräsidentin. Und ja, wir engagieren uns im Prinzip für Architektinnen und ihre besonderen Belange in unserem Berufsstand. Mhm. Also Ziel ist einfach, ihre spezifische Situation nochmal einfach zu verbessern, weil wir auch sehen, oder das ist so in der Historie eben auch entstanden, auch mit anderen Gruppen, die sich in dem Zeitraum gegründet haben, dass die Perspektive von Frauen auch in der Architektur oft nicht gesehen wird, obwohl man denkt, das ist doch alles enthalten, ist es vielleicht nicht. Und die Architektinneninitiative hat sich eben diesen Fokus gesetzt, das zu ändern und Frauen eben da auch abzuholen, wo sie sind. Ja.
Du engagierst dich auch für das VIA-Festival Women in Architecture. Wir haben eben schon drüber gesprochen, das war in Berlin 21 und findet jetzt 25 deutschlandweit statt, nächstes Jahr. Wofür steht das VIA-Festival?
Das VIA-Festival hat sich ja 2021 gegründet auf die Initiative von NAILS. Das ist der Verband für Frauen in der Architektur in Berlin. Also auf die Initiative von NAILS und hat ja einen wahnsinnigen Ausschlag gegeben und eine Debatte ausgelöst und sehr, sehr viele Institutionen mobilisiert, sich dort zu beteiligen mit sichtbaren Beiträgen. Und das VIA25-Festival ist im Grunde die Fortsetzung und hat eher einen dezentralen Anspruch. Das heißt, es wird nicht in Berlin stattfinden, sondern über ganz Deutschland verteilt und soll auch wieder insbesondere Institutionen ansprechen. Ja, und es dient dazu, im Grunde auf Bundesebene dann gemeinsam über das Thema zu sprechen und in unterschiedlichen Formaten sich zu begegnen und vor allem sich zu vernetzen. VIA hat einen unfassbaren Vernetzungseffekt ausgelöst, weil es ganz viele kleine Gruppen gibt, die sich mit dem Thema beschäftigen und die haben dann plötzlich gemerkt, wir sind gar nicht alleine. Wir brauchen das Rad nicht neu zu erfinden. Wie machst du das? Und wir freuen uns, glaube ich, alle sehr in meiner Bubble, wie man so schön sagt, auf dieses Festival und sind sehr neugierig und auch vor allen Dingen, wie hat sich die Debatte entwickelt? Das wird sich natürlich da nochmal besonders abbilden durch Beiträge und was machen wir als nächstes, klar.
Bereits 2017 hat das DAM Frankfurt die Ausstellung Frau Architekt konzipiert, um die Arbeiten von Architektinnen zu würdigen und sichtbar zu machen. Das ist jetzt 7 Jahre her. Wie beurteilst du das Konzept Sichtbarmachung 7 Jahre später? Was kommt danach? Wie kann oder muss ein nächster Schritt aussehen?
Aus meiner Sicht ist Sichtbarmachung immer noch so ein bisschen gekoppelt an die Frage, haben wir eigentlich ein Problem? Nein, haben wir nicht. Wir machen jetzt Frauen sichtbar. Und ich denke, wir sind aber einen Schritt weiter. Also es ist offensichtlich, dass es Benachteiligung gibt. in erster Linie von der großen Gruppe Frauen, aber auch von, wie gesagt, vielen anderen marginalisierten Personen. Und da kommt ja Intersektionalität dann auch ins Spiel.
Mehrfach diskriminierte Merkmale, die eine Gruppe hat oder eine Person.
Genau, man sieht es besonders gut am Gender Pay Gap. Der Gender Pay Gap unterscheidet ja nur zwischen den Geschlechtern. Aber zum Beispiel Gender Migration Gap, wenn man das also kombiniert, die Gaps, ja, dann merkt man, dass zum Beispiel schwarze Frauen doch viel weniger verdienen als weiße Frauen, als Männer. Und das spielt natürlich eine Rolle. Deswegen in Bezug auf Sichtbarmachung, ich denke, wir sollten wirklich die strukturellen Probleme angehen, die es gibt. Vor allen Dingen in den Institutionen ist da einfach viel Arbeit zu leisten. Da sind einige dicke Bretter zu bohren. Mir ist total bewusst, dass das schwierig ist. Aber ich glaube, auf diesem Weg zu mehr Diversität, und dieses Ziel hat ja einen Ungerechtigkeitszustand, also liegt dem zugrunde, den wir gerne abschaffen wollen, bleibt uns da gar nichts anderes übrig, jetzt mehr in die Tiefe zu gehen. Und deswegen ist Sichtbarmachung ein wunderbarer Schritt, ist aber auch das, was wir schon seit Jahrzehnten eigentlich gemacht haben. Und ich glaube, bei dem derzeitigen Stand der Debatte sind wir jetzt einfach einen Schritt weiter.
Es klingt halt manchmal so, dass Frauen eine besondere Förderung bräuchten. Dabei stehen sie den Männern natürlich in nichts nach. Ganz im Gegenteil, ihre Leistungen sind oft hervorragend. Genau so, also darüber braucht man gar nicht sprechen. Aber das Framing stimmt manchmal nicht so ganz. Werfe ich jetzt hier einfach in den Raum, welches Framing braucht es, damit die Marginalisierten endlich wertgeschätzt werden und nicht bedürftig wahrgenommen werden, die netterweise mitgenommen werden müssen?
Ja, das liegt ja so ein bisschen daran, dass wir alle so ein bisschen daran gewöhnt sind, dass die männliche Perspektive in vielerlei Hinsicht, sei es jetzt Stadtentwicklung, Mobilität, wie man zitiert, also auf ganz vielen Ebenen wird es als Norm wahrgenommen und alles, was dazu kommt, wird als Abweichung wahrgenommen. Und das ist ja genau der Begriff des Otherings, der das so umschreibt. Und davon müssen wir im Grunde weg. Wir müssen im Grunde sagen, wir haben jetzt nur eine Vierteltorte und wir wollen die ganze. Also wir sehen nur einen Teil und dieser Teil ist eben nicht die Norm. Also Die Männer in Charge, die im Grunde sehr viel zu sagen haben im Moment im Weltgeschehen. Oder sagen wir mal, in Deutschland sind 15% der Bevölkerung. Natürlich bilden sie nicht die 100% ab.
Ja, du hast eben auch gesagt, dazu muss man jetzt dicke Bretter bohren. Welche Regelungen oder Maßnahmen braucht es denn, damit die Zahlen besser werden? Also welche politischen Hebel vielleicht müssten auch umgelegt werden, Maßnahmen ergriffen werden? Was erwartest du da von den Kammern bei dem Thema?
Ich glaube, und das ist vielleicht wirklich der nächste Schritt nach dem Sichtbarwerden, wir haben eine wahnsinnig schlechte Datenlage. Also das wäre eigentlich wirklich der erste Schritt, Daten zu sammeln, Daten nach Geschlecht zu ermitteln und da auch Studien durchzuführen, um einfach erstmal zu schauen, wie breit und wie tief ist denn das Problem eigentlich? Und auf der Grundlage ist es, glaube ich, dann noch viel einfacher, Maßnahmen durchzusetzen oder anzuleiern, um zu sehen, ja, wir müssen da wirklich was ändern.
Dass wenige Frauen in den Entscheidungsebenen vertreten sind, hat nicht nur Folgen für die Planerinnen und den Berufsstand selber, sondern für die gesamte Gesellschaft. Welche sind das? Mit Link jetzt zu deinem Beitrag Unlearn Architecture, da beschreibst du das sehr schön. Welche Folgen das hat, wenn nur wenig Prozent der Bevölkerung überhaupt entscheiden?
Ja, das kann eben dazu führen, und genau in der Situation sind wir einfach gerade auch, dass es so ein paar blinde Flecken gibt, was die gebaute Umwelt angeht. Der, glaube ich, am meisten diskutierte blinde Fleck im Moment die Situation von jungen Frauen und Mädchen. Das ist eine Zielgruppe, die einfach schlicht nicht berücksichtigt worden ist in der Planung öffentlicher Räume. Weil immer gedacht wird, das sind Jugendliche. Es gab eben auch keine Daten, die das aufgeschlüsselt haben. Und Jugendliche und Kinder, und die müssen sich bewegen, die wollen sich bewegen, die sollen sich bewegen, um ihre Energien abzubauen. Dabei hatten viele PlanerInnen aber eben Jungen im Kopf und nicht Mädchen, die ja dann auch sicherheitsspezifisch nochmal ganz andere Bedürfnisse haben oder einfach, wie man inzwischen weiß, Bedürfnisse haben, sich zu zweit auszutauschen, abzuhängen, in Ruhe sich begegnen zu können, Bühnen zu haben, etc. Und was haben sie gemacht? Sie haben jahrelang an Basketballfeldern gestanden und sich dort unterhalten oder an Skateparks, ohne selber zu skaten. Das heißt jetzt nicht, dass Mädchen nicht skaten und kein Basketball spielen, aber eben in der Tendenz ist da sehr viel Geld immer ausgegeben worden für Beton, während Mädchen nicht berücksichtigt worden sind. Und ich sage immer noch, es ist einfach sehr krass, dass es in Europa genau einen Park gibt, der nur für Mädchen und unter der Beteiligung von Mädchen entstanden ist, und erst in Schweden. Ja, also wie viele Parks für Jugendliche kennen wir schier unendlich, ja.
Ja, Wahnsinn. Da kommt man auch zum Thema Expertentum. Also wenn nur 15% der Bevölkerung derzeit, also der weiße Cis-Mann, für alle entscheidet, wie eine Stadt am besten auszusehen hat, was will dann umgekehrt die feministische Stadtplanung? Will die auch, dass eine andere Gruppe für deren Interessen was tut? Klingt auch wie eine Interessenvertretung. Also wird ja kritisiert, dass die Männer ihre Interessen vertreten. Ist denn feministische Stadtplanung auch eine Interessenvertretung für eine bestimmte Gruppe oder was ist das?
Ja, das ist lustig, weil eigentlich ist es genau umgekehrt. Stadtplanung klingt ja so wie die Norm und feministische Stadtplanung klingt wie so ein partikulares Interesse. In Wirklichkeit ist es umgekehrt, dass die normale Stadtplanung sehr, sehr eben aus der Historie durch die männliche Perspektive gezeichnet ist. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch keine Absicht gewesen. Das ist ja jetzt nicht so gewesen, dass es beabsichtigt war, sondern es hat sich einfach so entwickelt und man dachte, das ist es. Mehr gibt es nicht. Und die feministische Stadtplanung schaut jetzt im Prinzip aus der Lebensperspektive von Frauen, aber auch von anderen marginalisierten Personen. Und vor allen Dingen denkt die feministische Stadtplanung eben auch viele mit, ältere Personen, eingeschränkte Personen, Kinder, marginalisierte Personen und so weiter. Und das ist erstmal in der Stadtplanung so nicht vorhanden.
Ist es in Deutschland vielleicht ein schwieriges Unterfangen, unter dieser Bezeichnung was erreichen zu wollen? Ich denke dabei an die konservativen Kräfte, die hier ja immer stärker werden zurzeit und über Gender-Debatten, wo sich wirklich echauffiert wird aus konservativer Ecke. Ist das vielleicht auch eine Bremse? Also könnte man nicht auch sagen, das ist gemeinwohlorientierte Stadtplanung?
Der Begriff ist sicherlich eine Bürde, die nicht einfach ist. Aber wenn wir das Thema Gender oder Feminismus ganz rauslassen und sagen, wir machen doch eine Stadt, die für viele funktionieren soll. Also wenn man gewisse Schlüsselworte sozusagen weglässt, ist man genau wieder bei dem ursprünglichen Problem und nimmt einfach einige Perspektiven nicht wahr. Und deswegen ist das zwar ein Begriff, der immer so leicht triggert, aber gleichzeitig auch, an dem die Menschen hängen bleiben. Also man sieht es ja auch ganz gut an Analogien wie zum Beispiel zur feministischen Außenpolitik. Die ist dann erklärungsbedürftig, aber sie wird halt auch erklärt.
Ja. Alle, die sich hierzulande eine menschenfreundliche Stadtplanung wünschen, die dem Bedürfnis nach Aufenthalt und Beziehung, also sich begegnen können, mit anderen Menschen sprechen können, sich aufhalten können, gerecht wird, schauen ja neidisch nach Paris, Barcelona und natürlich immer Kopenhagen. Wer und was steht hierzulande einer guten Planung für alle im Weg?
Ich glaube, es bräuchte eine grundsätzliche Entscheidung, so einen Weg einzuschlagen. Und gerade bei Kopenhagen sieht man ja auch, dass es wirklich jahrzehntelange Vorbereitung und Arbeit bedarf, um dann da hinzukommen zu diesen Ergebnissen, zu einer unglaublichen Anzahl von RadfahrerInnen, also diese ganze Infrastruktur herzustellen. Das ist ja nicht von heute auf morgen passiert. Und auch in Paris ist es so, dass da viel durch Pop-up-Situationen entstanden ist, ist auch viel erreicht worden, so die low-hanging fruits, erstmal alle abgegrast, aber alles, was dann wirklich bedeutet, die Stadt zu ändern, das dauert einfach. Und diese politische Entscheidung, der politische Wille müsste auf jeden Fall erstmal da sein. Und da bin ich mir nicht so sicher, also grundsätzlich gibt es sicherlich viele Initiativen, es gibt auch sehr viele gute Initiativen dafür, aber dass wir jetzt so ein langfristiges Bild haben, was dem entspricht, das kann ich noch nicht feststellen und vielleicht wird sich das aber noch entwickeln.
Ja, man wünscht es sich. Wie hängen Klimakrise und Chancengleichheit zusammen?
Ich glaube, dass sie viel enger zusammenhängen, als man denkt. Es wirkt jetzt immer so wie ein Entweder-Oder, so ja, aber wir müssen uns ja jetzt einfach auch der Klimakrise widmen und das ist jetzt das vorherrschende Thema. Aber wenn man sich zum Beispiel die Klimabewegung anschaut, dann bemerkt man, dass es sehr, sehr viel Frauen gibt dort, die sprechen, die dieses Thema vorangebracht haben, die gründen, die Ortsgruppen gründen und so weiter. Und dass die Entstehung der Klimakrise natürlich auch zusammenhing mit einer gewissen, würde ich auch sagen, männlich konnotierten Praxis, mit Dingen umzugehen. Und das sind dann auch ganz andere binäre Bilder wie die Natur als unendliches Ressourcenlager, die ausgebeutet werden darf und so weiter. Das ist viel auch untersucht worden und deutlich ist auf jeden Fall, dass diese Themen zusammenhängen und zusammen bearbeitet werden sollten und auch teilweise Schlüssel sind. Also Diversität führt sicherlich auch zu einem klimaschonenderen Umgang mit den Dingen und insbesondere bei uns im Bauen.
Jetzt ist es ja so, wenn sich Menschen nicht so mit den Begriffen richtig auseinandersetzen, weil es ist ja auch Arbeit, das zu tun, und man braucht ja auch aktives Interesse daran, dann nutzt sich das manchmal so ein bisschen ab. Das Thema Nachhaltigkeit ist ja sozusagen auch etwas, das manche Menschen mittlerweile meiden, weil sie eben sagen, der hat sich so abgenutzt. Wie ist das denn beim Thema Chancengleichheit? Wie verhindert man da, dass sich nicht alle an die schlechten Zahlen gewöhnen? Ja, man weiß es jetzt so ungefähr. Und dass sich dieser Begriff auch so ein bisschen abnutzt.
Ich denke, es ist wichtig, weiter darüber zu sprechen und vor allen Dingen aber ins Tun zu kommen, um eben diese dicken Bretter zu bohren, über die wir schon gesprochen haben. Und ich glaube, es ist auch wichtig, das in Leitlinien und in Vorgaben zu gießen, die dann auch einzuhalten sind, sodass wir uns das sozusagen als neuen Standard entwickeln. Weil, wie wir jetzt gerade gesehen haben, in Thüringen und Sachsen, es gibt halt auch politische Bewegungen, die das nicht nur nicht so sehr auf dem Schirm haben, sondern auch aktiv verhindern wollen. Und Chancengleichheit zu erreichen, ist kein linearer Weg, der immer weitergeht, sondern wir können auch Dinge wieder verlieren. Und deswegen halte ich es für total wichtig, diese Dinge eben, wie gesagt, festzuhalten und auch festzuzurren und zu sagen, nee, das machen wir jetzt so. Und das zu ändern, ist auch ein bisschen aufwendiger, als zu sagen, das ändern wir jetzt nur. Und das bedeutet im Grunde auch, Strukturen zu ändern und sich zu committen, dass wir das jetzt so wollen, dass wir so zusammen leben wollen.
Du hast auch eben von Ortsgruppen gesprochen. Was würdest du jetzt Hörerinnen, Hörern und Hörerinnen vielleicht raten wollen oder nahelegen wollen, wenn sie sich engagieren wollen?
Da muss ich sagen, bin ich super, super parteiisch. Ich finde Frauennetzwerke und zum Beispiel auch Frauenmentoring wunderbar. Das ist ein ganz toller Ort, sich zu vernetzen und sich auszutauschen. Da muss ich wirklich eine Lanze brechen für die AI natürlich, aber auch für alle anderen Frauengruppen und Frauenverbände. Das ist auf jeden Fall ein erster Schritt, der, glaube ich, wohltuend ist, weil man sich einfach damit auch ein Zuhause schafft, wo man diese Dinge besprechen kann. Und ansonsten natürlich auch politisch aktiv sein, sagen, was man denkt und sich einsetzen. Speak up.
Wenn wir in 5 Jahren wieder über Gleichstellung, Gender Equality in der Architekturbranche sprechen würden, was sollte sich konkret geändert haben? Was würdest du dir wünschen? Oder wo sollten wir stehen?
Ich würde mir wünschen, dass wir überhaupt noch eine Debatte haben, dass wir uns nicht verabschiedet haben von einer nächsten Welle des Feminismus, die schon hinter uns liegt, weil wir in eine neue Zeit eingetreten sind. Und ich würde mich natürlich freuen über die wunderbare Datenlage, die wir dann bis dahin haben werden, weil die ganzen Studien werden abgeschlossen sein und es gibt sehr hervorragende Master- und Doktorarbeiten zu dem Thema, Publikationen, auf denen wir aufbauen können. Das würde ich mir wünschen, dass sich das Wissen vermehrt und die Daten.
Dann danke ich dir ganz herzlich für das Interview, Karin Hartmann.
Das war die 5. Episode zum Thema Erprobung in der Praxis. In den Shownotes ist der Link zu Karin Hartmann und ihrem Buch Schwarzer Rolli Hornbrille zu finden und zum VIA Festival. Die nächste Episode erscheint am 1. November. Ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin eine gute Zeit. Der Podcast Architektur statt Planung wird in Zusammenarbeit mit dem Referat Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der BAK konzipiert. Redaktion, Moderation und Produktion ich, Kerstin Kunekat, Berlin 2024.